kennt ja die Jedi-Ritter. Und Jedi-Ritter sind ja die Leute, die sich nonstop mit dem Dunklen befassen, muss das Dunkle bekämpfen müssen und sogar aus der Dunkelheit Kräfte ziehen, um die Dunkelheit zu bekämpfen. Und wir Roma, wir sind 1:1 genau das, wo Leute schon den Kopf im Sand stecken, fangen wir Roma gerade an, uns zu entwickeln.
Romatopia. Roma taj sintura čeren svato katrlenđi utopija. Sarbi šaja e Evropa harate avel.
Hallo, Latro Gives, Theo Van Bachtele und willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Romatopia, Roma Talk about their Utopia for Europe. Mein Name ist William Bieler und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Isabel Rabe.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. In den kommenden Monaten werden wir mit einer Reihe toller, bemerkenswerter, interessanter Menschen aus den so vielfältigen Sinti- und Roma-Communities aus ganz Europa sprechen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Roma und Sinti sind die größte Minderheit in Europa und umfassen Sinti, Roma, Ritanos, Romanis und viele andere Gruppen, die alle eine gemeinsame Abstammung haben und seit über 600 Jahren in Europa leben. Durch linguistische Forschung wissen wir, dass sie ihren Ursprung in Indien haben, durch Persien reisten, eine Zeit lang im Oströmischen Reich präsent waren, bevor sie sich in ganz Europa verteilten. Ihre kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Beiträge sind historisch immer übersehen worden. Ihre Geschichte ist aber ein integraler Bestandteil der europäischen Geschichte. Oft wird sie fälschlicherweise auf die ewige Ausgrenzung und Not reduziert, denn extreme Verfolgung lange vor dem 20. Jahrhundert und der Völkermord, den sie während des Zweiten Weltkriegs erleiden mussten, haben ihre Spuren hinterlassen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 haben die Roma sich nach und nach auf der europäischen Bühne stärker bemerkbar gemacht.
Nach dieser kurzen Einführung möchte ich jetzt unsere heutigen Gäste willkommen, heißen Selamet und Kefait Prizreni. Hey.
Hey. Hi.
Hallo.
Schön, dass wir da sind bei euch. Es freut uns überhaupt, dass es diesen Format gibt, diese Art von Podcast, die diese Themen behandeln, sprich Roma-Utopien und das connected ist mit der Kultur und unserer Geschichte.
Ja, wir bedanken uns auch. Ich möchte nur sagen, dass wir haben ein kleines Spiel vorbereitet und einen Freund oder eine Freundin von euch gebeten, euch in einem Satz vorzustellen. Ich lese euch das vor und ihr ratet, wer das über euch gesagt hat, okay?
Okay.
Kefait ist sehr spontan in seiner Denke. Selamet lässt sich etwas mehr Zeit. Sie unterscheiden und ergänzen sich gut, aber eines ist bei beiden gleich. Wenn sie lieben, dann lieben sie.
Wow, warte mal. Das könnte jetzt...
Das ist eine Herzperson.
Auf jeden Fall.
Die Wortwahl, wenn du mich fragst jetzt, ja, ich denke da an eine gewisse Person, und zwar ist das die Dominique aus Berlin, eine Herzensperson, auch Aktivistin, und sie solidarisiert sich schon über Jahre mit uns, ob es Demos sind oder kulturelle Veranstaltungen, immer sehr, sehr aufmerksam und da. Und also ich glaube, das könnte tatsächlich von der Ecke gekommen sein.
Das stimmt, das ist Dominique.
Ja.
War viel zu einfach.
Shoutout an Mama Berlin an der Stelle nochmal. Power to my people, Supre Roma. Mama Berlin war schon immer sehr zuverlässig. Vom ersten Tag an schon ziemlich herzlich gewesen. Eigentlich hat die so den Hikmet überrannt.
Ja, sie ist auch Teil unserer Initiative von sehr früh an gewesen. Das kann ich ganz offen sagen. Wenn wir in Berlin sind, dann findest du uns bei Dominique.
Das hat sie uns auch erzählt. Wenn ihr da seid, dann seid ihr immer da und ihr nennt sie Mama Berlin. Das finde ich auch ganz toll. Sag mal, wie würdet ihr euch gegenseitig mit jeweils einem Satz beschreiben?
Gute Frage. Das ist echt eine gute Frage.
In einem Satz würde ich sagen zu Selamet: konsequent, mit einer einzigartigen Eloquenz, fair, artistisch und sehr erläuternd.
Wow.
Okay.
Und du, Selamet?
Danke. Habe ich nie so zu hören bekommen. Ich würde den Kefait auf jeden Fall so beschreiben, dass das ein Mensch ist, der sehr reflektiert ist, der spricht offen, leidenschaftlich und ein sehr flexibler Mensch. Mhm. Wenn er überzeugt ist von etwas, dann gibt er alles, was er geben kann. So. Und das zeigt seine Flexibilität, so inwiefern er sich liiert mit einem und dementsprechend auch die Power so investiert. Mhm. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf mich, sondern tatsächlich, wie er mit den Menschen um sich herum umgeht, so was für ein Mensch er ist.
Schön. Freuen wir uns jetzt noch mehr auf das Gespräch mit euch. Wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet und damit unsere Hörer euch ein bisschen kennenlernen, haben wir ein paar biografische Eckpunkte zusammengestellt. Ich lese das mal vor. Kefet Prizreni wurde 1984 im ehemaligen Jugoslawien, heutiges Kosovo, geboren. Seine Eltern mussten 1988 mit ihren Kindern Kefet und dem älteren Bruder Hikmet das Land als politische Flüchtlinge verlassen und suchten in Deutschland Asyl. Dort wurde 1988 Selamet geboren. Die Familie lebt in Essen.
89.
Dort wurde 1989 Selamet geboren.
Ja, mit dem Mauerfall. 100 Jahre nach Adolf. Auf den Tag genau 100 Jahre nach Adolf. Das ist Romani Karma.
Die Familie lebt in Essen, wo die Kinder aufwuchsen und zur Schule gingen. Früh begannen die großen Brüder, sich für Hip-Hop zu interessieren, tanzten und rappten und steckten ihren Bruder Selamet mit ihrer Leidenschaft für Hip-Hop an. 2010 wurden Kefet und Selamet in den Kosovo abgeschoben. Da waren sie 22 und 26 Jahre alt. Sie schlugen sich auf dem Balkan durch und schafften es erst nach 5 Jahren später wieder zurück nach Deutschland. Kefet und Selamet sind inzwischen anerkannte Hip-Hop-Musiker mit eigenen Bands. Gemeinsam mit Freunden gründeten sie die Initiative Roma Art Action, führen Hip-Hop-Workshops mit Kindern und Jugendlichen durch, sind politisch aktiv und setzen sich als Aktivisten gegen Antiziganismus und Abschiebung und für eine offene Gesellschaft ein. Wir werden natürlich über Einzelheiten in eurem Leben noch sprechen und über eure Musik. Habe ich was vergessen? Wollt ihr was ergänzen?
Ergänzen könnte ich zudem bisher nur, dass ich zu dem Zeitpunkt, als wir damals 2010 abgeschoben waren, das war ein Monat vor meinem 20. Geburtstag. Genau. Und das bedeutet, der Kefet, der ist 24 gewesen. Und sein Geburtstag haben wir auch in Kosovo gefeiert, ja. Dieses Jahr, mhm. Also 2010.
Das Jahr da, ja.
Mhm. Genau, und ich bin 20 geworden, okay. Quasi, ein Monat nach der Abschiebung. Aber okay. Ansonsten...
ziemlich gut, würde ich sagen. Mhm. Ziemlich
gut recherchiert.
Ziemlich gut, auf jeden Fall doch.
Lasst uns ein bisschen darüber sprechen, wie ihr aufgewachsen seid. Was sind eure lebhaftesten Erinnerungen an eure Kindheit?
Also ich, aus meiner Perspektive, sind aus der Kindheit so Momente, die einen geformt haben, sind das Momente wie Rest in Peace, Aga Bedri, das ist der Halbbruder von meinem Vater, der Jüngste, der auch mittlerweile gestorben ist. Der hat damals mit uns gerne gespielt und uns entertained. So, das war so der Joker unter den Onkels. Der hat beispielsweise, da ist so eine bestimmte Erinnerung, die mir für immer im Kopf hängt. Da hat er gerne immer wieder so seine Finger in eine Steckdose quasi gehalten. So, das war so seine Art, uns zu warnen, bloß die Finger davon zu halten. Und hat dann angefangen zu zittern wie verrückt. Und wo er das erste Mal gemacht hat,
Boogie,
da haben wir wirklich Boogie. Alle Angst bekommen. Und ja, da hat er uns also wirklich live, bin ich da das erste Mal mit Electric Boogie in Berührung gekommen. Ja, und dann ist quasi mit so einem Schreck hat das angefangen, so ein übelster Schreck. Mhm. Und daraufhin fing der dann an, da zu tanzen, wie Michael Jackson, den wir auch total, verehrt haben, so, also die komplette Familie von alt bis jung. Ja. Und ja, das ist einer der sehr, sehr lebhaften Erinnerungen, mhm. die ich aus damals noch trage.
Okay, hast du Erinnerungen an den Kosovo? Du warst 4 Jahre alt, als ihr nach Deutschland geflüchtet
seid. Ja, ganz ehrlich, das Ganze, also in Deutschland aufgewachsen, habe ich viel verdrängt auf jeden Fall. Also hätte man mich das gefragt vor 2010, dann hätte ich nichts gehabt im Kopf. Aber so... wo ich dann im Kosovo war, ist so viel Déjà-vu-mäßig passiert. Auf jeden Fall kann ich recallen, dass zum Beispiel ein, wo wir früher das Haus gebaut haben in Dushanova, in Prizren, kann ich mich erinnern, dass wo das Haus fertig war oder zu Anfang noch, wo wir das gebaut haben, haben die eine Kuh geschlachtet. Um das zu feiern mit uns. Und ich weiß dann, dass die das so sehr offen gemacht haben bei uns auch in diesem, wie sagt man, Vorgarten oder sowas,
Hof.
Mhm. Im Hof bei uns.
Ja.
Haben die eine Kuh geschlachtet und dann wurde gefeiert, dass meine Eltern endlich mal ein Haus bauen durften. So.
Das ist quasi die Einweihung.
Genau, ganz genau. Und das war auch sehr, sehr, ich sag mal, sehr rituell und sehr, sehr traditionell auf jeden Fall. Sehr viel Familie, viel Musik. Am lebhaftesten kann ich mich erinnern daran in Kosovo, dass mein Vater zum Beispiel mit uns rausgegangen ist. Der hatte eine Zeit lang keinen Job, meine Mutter hat nur gearbeitet. Und dann hat er so als Jungunternehmer angefangen, irgendwelche Spielzeuge zu verkaufen auf der Straße. Und der hat mich und meinen Bruder immer mitgenommen. Und dadurch, dass wir mit den Spielzeugen, die der gekauft hatte, dadurch, dass wir damit gespielt haben im Chadrwan in der Stadt, hat er gut Sachen verkauft. So. Und daran kann ich mich erinnern, so, dass wir dann so eine Uplifting-Zeit hatten. Und natürlich dann die Flucht.
Mhm.
Die Flucht, das weiß ich noch. Das auf jeden Fall, also es war sehr viel Tension. Man hat uns versucht, sehr ruhig zu halten. Und allein daran ist das schon aufgefallen, dass wir nicht dieses Kindliche ausleben durften. Daran war das komisch eigentlich. Und daran kann ich mich sehr stark erinnern. Und dass wir im Zug gesetzt wurden von einem Onkel meiner Mutterseite. Irgendjemand hat noch, mein Vater, glaube ich, Geld in der Tasche reingesteckt, mein Onkel, weil meine Onkels, meine Mutterseite, das sind alles Hardcore-Musiker und Akademiker und die haben wirklich was gerissen in Prizren. Und die haben zu der Zeit auch Geld verdient, weil die halt in Schulen gearbeitet haben und auch so privat Musik gespielt haben, auf Hotels, Restaurants und so. Mhm. Und die haben dann meinen Vater so bei der Fahrt, also praktisch bei der Verabschiedung, haben die meinem Vater ein dickes Geldbündel in eine Brusttasche reingesteckt, in seinem Hemd. Und dann sind wir weg. Und dann ist das Geld erst in Deutschland aufgetaucht, wo wir nichts mehr, wo wir richtig total broke waren. Hat mein Vater dann seine Taschen durchwühlt, hat das Geld gefunden, hat sich daran erinnert, dass mein Onkel dem das zugesteckt hat. Und das hat uns voll den Arsch gerettet. So. Also ja. Das weiß ich noch.
Erzähl nochmal, warum haben eure Eltern den Kosovo verlassen 1988?
Das war aus einem ganz einfachen Grunde. Es haben angefangen, Leute zu verschwinden.
Mhm.
Roma, speziell Roma-Leute. Sind.
Häuser wurden auch eingenommen
in der
Zeit schon.
Also
das war so eine Vorkriegszeit.
Genau. Also noch in Prizren, die kleineren Dörfer, da hat man schon gehört, dass die Albaner schon bei den Roma in die Häuser reingegangen sind und so einen Chip-Shop gemacht haben.
Mhm.
So
Chip-Shop. Ja, verrückte Sachen sind
da. Die haben einfach nur Waffen rausgezogen, haben gesagt, entweder oder, und dann mussten die Leute raus. So.
Mhm. Ja,
und dann sind auch viele Cousins, haben die uns erzählt, noch wo das Haus fertig war und so, haben die dann gesagt, ja, der und der wurde irgendwo aufgeköpft gefunden.
Mhm.
So. Da war schon vorbei. Also da hat dann ganze Familie hat sich dann bewegt irgendwie und hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass wir uns verstreuen, definitiv alle.
Und eure Eltern haben gedacht, ihr müssen die Kinder in Sicherheit bringen. Eure Mutter war schwanger und ihr habt das Land verlassen.
Richtig.
Ja, die Roma sind in den Jugoslawienkriegen immer wieder zwischen die Fronten geraten. Ne?
Das gilt heute noch.
Hm.
Kosovo, bei einigen Dörfern und so, da darfst du dich gar nicht blicken lassen.
Mhm,
mhm. Wow, ja.
Sagt mal, ihr seid da nach Deutschland gekommen. Wie seid ihr aufgewachsen?
Boah, also ich, ganz ehrlich, rückblickend muss ich sagen, dass meine Eltern schon eine Glanzleistung erbracht haben mit unserer Erziehung, weil die haben echt gar nichts ausgelassen. Die haben es geschafft, Hikmet in der Schule zu tun. Die haben geschafft, mich im Kindergarten reinzutun. Mhm. Nach anderthalb Jahre Schule. Die haben es geschafft, Selamet irgendwie auch alles so. Die Teilhabe war komplett da. Der Support war da. Aber ich weiß, dass wenn wir nicht so harte Zeiten gehabt hätten zu Anfang und die uns schon mehr gegeben hätten, dann wären wir auch komplett andere Menschen geworden. Also wir sind auf jeden Fall auch damit aufgewachsen. Meine Mutter war schon immer aktivistisch. So, die war schon immer Powerwoman.
Mhm.
Und die war auch diejenige, die dann gesprochen hat, nicht nur für unsere Familie, hinterher im Heim, wo wir auf dem Bürgel waren, dann für die ganzen Leute, die da waren. Also Multiculture für Leute aus Thailand, für Indien, für alle möglichen.
Also ich habe das ja ganz anders wahrgenommen. Ich bin ja in Essen geboren und das ist eigentlich für mich so die Zeit, so diese Kindergartenzeit, Grundschulzeiten, Schulzeiten. Das ist ja eigentlich genau dieser Lebensabschnitt, sag ich mal, der mich verbindet mit Deutschland und Essen und die Community und die Leute, mit denen man gewachsen ist. Und das ist eine ganz andere Perspektive, denke ich so.
Also Vergleich zu einem wirklich, zu einem Deutschen, so der eigentlich hier aufgewachsen ist, hin und her, haben wir natürlich nicht diese Vorteile gehabt wie jeder Deutsche. Aber ich weiß, dass wir zu unseren Asylantheimzeiten vieles ermöglicht bekommen haben.
Man nimmt es ja auch, also heutzutage, wenn man sich zurückerinnert, jetzt ich als ein Zellermit, der hier geboren ist und das alles mitgemacht hat, muss ich schon dazu sagen, dass ich bis zur Jugend habe ich diese ganzen Umstände ja auch ganz anders wahrgenommen, ne? Ob man jetzt im Heim gewohnt hat, also diese ganze Separation und so, die wirklich tatsächlich stattgefunden hat, aber in einem unterbewussten Sinne, sag ich mal. Es hat gedauert, bis man dafür wirklich ein Bewusstsein schafft, um das wirklich aus der Perspektive nochmal zu erkennen, ne?
Ja, der Kinderblick ist ein anderer, ne?
Genau, das ist es.
Wie ging es euren Eltern hier? Also ihr erzählt jetzt, die haben wahnsinnig viel investiert, dass ihr gut integriert seid, dass ihr euren Weg macht. Haben sie auch Zeit für sich gehabt? Wie ging es euren Eltern in Deutschland am Anfang und wie geht es ihnen heute in Deutschland?
Von Anfang an, wie die Flucht und so alles mitgemacht haben und so langsam sich alles gesettelt hat, war das eigentlich ziemlich okay, weil meine Eltern, die waren ziemlich wach, so, die haben alles wahrgenommen an Rechte, was sie wahrnehmen konnten. Aber die waren zum Beispiel auch einigen der ersten, die sich angemeldet haben zum Führerschein und so.
Ne? Es hat auch viel ausgemacht, dass meine Mutter ist eine sehr offene Person. Und also sie geht auch gerne auf Leuten zu und lacht, immer ein Smile auf dem Gesicht gehabt und sowas. Proactive, also sie war sehr, sehr aktiv und sehr mit sehr viel Energie an der Sache gegangen. Und davon erzählt sie heute noch, wo sie damals noch gar kein Wort Deutsch gesprochen hat. Ja. Und wie sie sich trotzdem geschafft hat, mit anderen Leuten zu verständigen, und die ihr irgendwie unter der Arme gegriffen haben und mal irgendwie so ein Minijob ihr angeboten haben, mal im Garten mal die Hecke zu schneiden oder sowas. Ja, das ist eigentlich auch, um das mal jetzt davon abzuleiten, kurzwegig, das ist auch das Bild, was ich von Deutschland habe, so, wo man wirklich miteinander lebt und nicht nebeneinander herlebt.
Genau.
So.
Die haben auf jeden Fall geschafft, so den Anschluss oder diese Brücken aufzubauen mit Leuten, die nicht mit den Ausländern zu tun hatten, sondern Bio-Deutsche, die jetzt irgendwie offen dafür waren, sich mit neuen Kulturen zu befassen.
Ja, das bezieht sich auch auf die afrikanischen Asylanten. Aus Asien waren da Leute bei. Und sobald sie etwas rausgefunden hat, irgendwie ein Recht zugesprochen bekommen hat, dann hat sie immer sichergestellt, dass jeder andere davon weiß und das in Anspruch nimmt und am richtigen Ort auftaucht und ne, diese ganzen Sachen, ob sie die Leute auch beglitten hat und sowas. Das hat sehr, sehr großen Einfluss auf jeden Fall genommen.
Das hat sie auch bürokratisch so gut vorbereitet, dass die hinterher, und bei meiner Mutter kam das hinterher wie so eine Verpflichtung. Die hat diese ehrenamtliche Sache, die Leute eigentlich machen in der linken Szene und generell den Leuten jetzt bei bürokratischen helfen. Meine Mom war ganz vorne und das hat die dann auch ganz zuletzt runtergebrochen. Das heftigste, was passiert ist, ist meiner Mom, dass die in der Ausländerbehörde drinne war, dass sie da auf ein paar Rechte bestanden hat und dann wurde sie von der Mitarbeiterin da gar nicht wahrgenommen oder die wollte ignoriert. Die hat die ignoriert und hat sogar einen jungen Mitarbeiter, der da im Büro war, hat den Jungen gebeten, die Frau Prizreni bitte rauszugeleiten. So, ne? Und das haben die dann gemacht und wo die Tür dann zugefallen ist in der Ausländerbehörde, wo meine Mutter aus der Tür raus war und die Tür zugefallen ist, Nervenzusammenbruch. Oh Gott, die musste dann, die war dann in der Psychiatrie und sowas, also das war kein Scherz mehr. So. Und ich weiß, dass meine Mutter sich auf jeden Fall gebrochen hat für alle Rechte in Deutschland. Und jetzt mittlerweile sieht man die Spuren so, definitiv. Also diese 33 Jahre in Deutschland, meine Mutter gönnt das nicht ihrem ärgsten Feind, sage ich jetzt mal.
Also mittlerweile ist sie pflegebedürftig auf dem Pflegegrad 2, also Pflegestufe 2. Mein Papa pflegt sie, ich betreue sie, sprich, ich mache jetzt die Ämtergänge für sie, vor kurzem Rentenanträge und sowas. Das sind Sachen, womit ich mich auch noch nie befasst habe vorher. Und da kommen halt gewisse Dinge mit, ne, wenn die quasi auf der Ersatzbank liegt und und wirklich auch bettlägerig viel ist und zu kämpfen hat mit 12, 13 verschiedenen Medikamenten am Tag.
Da ist viel passiert. Also meine Mom Nervenzusammenbruch und dann Bombardierung, ja, 99 auf 2000. Das hat die auch kaputt gemacht, genau. Weil wir hatten noch Familie,
die gestorben sind,
die auch verstorben sind an diesem Bombardement. Und dann, da sind so viele Sachen passiert, so politisch, die tatsächlich in der Familie totale Löcher gerissen haben. Leute haben das nicht mitbekommen, vor allem meine Mutter ist auch eine, die, ja, nicht nur meine Mutter, ich meine ganze Community, auf der ganzen Welt ist das so, dass wenn man einen sieht, wie er schwach ist, dann tritt man da drauf. Ne?
Ja.
Also deswegen hat dann meine Mutter auch diesen schwachen Momente, hat die nicht nach außen scheinen lassen, sondern hat die immer so für sich behalten, so privat wie möglich.
Ja, sie ist auch ein Herzensmensch, so wie Dominik. Deswegen,
richtig, deswegen hat geklingt.
Auch, genau, und das ist auch die Gemeinsamkeit, die beiden haben. Deswegen hat sie auch diesen Titel von uns, Mama Berlin, bekommen.
Ja, na, die ist, also es klingt, als hätte sie ihr Leben lang gekämpft und jetzt ist sie erschöpft.
Sie kämpft immer noch, ja.
Sag mal, welche Rolle hat denn so die alte Heimat Kosovo bei euch in der Familie gespielt? Habt ihr da viel drüber gesprochen? Wurden viel, keine Ahnung, alte Fotos angesehen? Wie wichtig war das? Wie sehr wurde das weitergegeben auch an euch?
Also diesbezüglich habe ich auch sehr viel Interesse gezeigt und immer wieder nachgefragt, allein aus dem Grund, weil ich ja gar nicht existiert habe quasi, ne? Außer ein paar Monate im Bauch meiner Mama. Für mich sind das wie so Gute-Nacht-Geschichten, wo man dann im Kopf sich alles so Bilder zusammenschafft und ungefähr. Und das habe ich dann quasi nochmal erlebt, als ich abgeschoben war und unsere Mutter uns besucht hat nach ein paar Monaten. Fanden diese Gespräche auch nochmals statt.
Da sind auch Geschichten rausgekommen, auf die man nie hätte stoßen können. Nur weil man durch diese Straße läuft oder diese Person gerade sieht.
Also es ist schon ein Weg zu einem selbst. Wirklich angesprochen, konkret, wurde es damals, das weiß ich noch, das war sogar vor unserer Abschiebung noch, ein Jahr davor oder zwei, da hatten wir noch nämlich das Haus, wovon der Herr Käfer gerade gesprochen hat, was meine Eltern gebaut haben. Und das ist auch super, dass du die Frage stellst.
2008 oder 2009, 2007
genau.
Der Dreh.
Und die Frage von unseren Eltern an uns drei, also wir waren im Auto irgendwo gerade unterwegs und es war gerade die ganze Familie zusammen. So.
Ja.
Hikmet, Käfer, Selamet plus Eltern. Und dann haben sie gefragt, Jungs, was sagt ihr so? Wir haben ein Haus in Kosovo, wollt ihr das behalten? Wollt ihr da irgendwann mal hin? Oder sollen wir das verkaufen und wir machen etwas, wir holen uns ein Haus woanders, keine Ahnung, holen uns eine Eigentumswohnung hier oder investieren in Führerscheine und Autos, whatever. Richtig. Die haben uns quasi in anderen Worten gesagt, das Haus haben wir für euch gebaut, was sollen wir damit machen? Ja. So, wenn ihr das nicht wollt, dann stellt was an mit dem Geld, wenn wir das verkaufen können oder sowas. Mhm. Ne? Und tatsächlich zu der Zeit... War
einstimmig, ne?
Einstimmig, tatsächlich schon fast im Chor. Ach, was für ein Kosovo, was soll ich was soll ich denn da hinten und so, da ist doch nichts. Ich bin hier aufgewachsen, ich mache hier Musik, ich habe hier meine Leute, meine Freunde, meine Freundin, meine Liebe, bla bla bla. Ne? Mhm. Ja, so kam das dazu, dass sie damals das Haus dann verkauft haben.
Die sind runtergefahren extra.
Genau, die sind, ja. Mhm.
Alleine das schon so. Also ich...
Da sind wir auch nicht mitgefahren.
Ganz genau, ganz genau. Also ich weiß...
Und wollte man nicht mitfahren.
Ganz ehrlich, so wie wir aufgewachsen sind in Deutschland, wir haben ja auch gar nicht begriffen, an was für Identitätsstörung wir gelitten haben.
Ja.
Ganz ehrlich. Weil ich als Kefait, ich kann von mir seelenruhig behaupten, dass ich mich als LA-schwarzen Jungen gesehen habe oder New Yorker irgendwie MC... Ne?
Mhm.
Der Hip-Hop lebt, also nichts zu tun hat und sich nur damit identifiziert. Also ich war pur amerikanisiert.
In der Schule, das war ganz bunt. Es gab kein Schwarz und Weiß. Es gibt alle anderen Farben außer Schwarz und Weiß. Also das war ein großes Miteinander. Allerdings muss ich auch gerade daran denken, dass wir tatsächlich auch von den Lehrern, als die Buhmänner hingestellt wurden und die haben quasi nach Fehlern gesucht.
Ja, genau.
Aus dem Grund, weil unser Freundeskreis so groß und so bunt war. Also wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen schwach, stark, angesagt, schön, hässlich oder was auch immer, was man sonst von der Schule kennt.
Und wart ihr die einzigen Roma, oder?
Da waren drei Roma-Familien, sag ich mal, Geschwister. Und also das war, wie gesagt, echt sehr bunt. Und was uns tatsächlich zusammengebracht hat, war auch Hip-Hop. Und ja, ich denke, weil die Hip-Hop-Kultur unsere Persönlichkeit und unseren Charakter so stark geformt hat und wir immer wieder Gemeinsamkeiten finden, auch mit anderen Menschen, hat das unser Bewusstsein auch beeinflusst und unsere Wahrnehmung unserer Welt.
Gab es Diskriminierung?
Diskriminierung. Das war auch sehr so eine Tunnelvision. Ne? Wir haben unsere Welt gesehen und nichts anderes. Alle sind willkommen, wenn sie Lust haben, mitzumachen und teilzunehmen. Aber wir haben auch sehr viel, sag ich mal, Stereotypen da geliefert bekommen. Und da uns das auch eingetrichtert wurde, haben wir das auch selbst davon Abstand nehmen wollen, weil wir nicht uns nicht da drin gesehen haben. So. Ja. Als Kind habe ich liebend gerne, bin ich auf Hochzeiten und Beschneidung, Verlobung und was es nicht alles gibt, bin ich liebend gerne gegangen. Die Musik habe ich allerdings von Zeit zu Zeit habe ich da immer mehr Abstand genommen und ich merke, wie ich da wieder zurückkomme, weil wegen dieser Relation zum Jazz und sowas und die tatsächliche Kunst. Also es gibt wie in der großen Musikindustrie gibt es Trash-Music und dann gibt es diese Gems, diese Diamanten darunter. Und ja, es ist eine Entwicklung auf jeden Fall, die man mitgemacht hat. Und wenn man heute zurückblickt, sieht man, wie ignorant man auch gewesen ist.
Ihr kommt immer wieder auf die Musik zurück. Klar, ihr seid Musiker. Ist Musik dann, du hast es vorhin schon angedeutet, schon immer ein Thema in der Familie gewesen und ihr habt Musiker in der Familie, richtig?
Ja, alles fast Musiker, ja.
Da gibt es ja immer dieses blöde Stereotyp, Roma haben die Musik im Blut. Es gibt die tschechische Musikerin Romny Petra Gelbert, die kämpft stark gegen dieses Bild, weil sie eben sagt, da gibt es dann immer diesen Stempel, die haben die Musik im Blut und das wahre Talent, was aber einzelne Leute haben und die harte Arbeit, die sie auch investieren in ihre Musik, wird dadurch so ein bisschen in Schatten gestellt.
Das stimmt, es steckt immer jahrelange, ich sag nicht Arbeit, ich sag Leidenschaft dahinter. Das hat nichts zu tun mit, woher du kommst. Wer viel von diesen Stereotypen hält, kann sich tatsächlich ein Dokument online angucken von unserer ersten Hip-Hop-Parade-Classes. Und da kann man Leute sehen, die absolut keine Musik im Blut haben und absolut keinen Rhythmus im Blut haben, aber genauso Roma sind, aber einfach nur gerade Bock haben, mitzumachen. Mhm. Und darum geht's eigentlich, ne?
Also. Ja, genau, wie gut man auf offene Ohren stößt, buchstäblich. Ne? Also mir hat mal aus einer spanischen Flamenco-Dynastie Pedro Peña, der hat mir mal erzählt, dass in einer Ritano-Familie in Spanien Kinder, die begabt sind, einfach sofort gefördert werden. Die ganze Familie ist stolz auf dieses Talent und sie werden gefördert und es wird unterstützt, anders als in anderen Familien. Und deshalb gibt es so viel fantastische Roma-Musiker, Sinti-Musiker, Ritanos, Flamenco-Musiker. Das hat ja damit ganz viel zu tun. Ne? Bei euch ja auch ein bisschen. Ne?
Ja, das stimmt. Das war Teil unserer Erziehung auf jeden Fall. Das führt mich jetzt zum Beispiel dahin zurück, dass andere Onkel, um uns mal aufzuziehen, sagen, kommst du auch bei mir nach Hause tanzen? Meine Frau hat gestern nicht das Haus geputzt. Wär super, wenn du ein bisschen Breakdance bei mir machst. So, und wie gesagt, wie wir darüber lachen können, haben meine Eltern auch darüber lachen können und waren immer total stolz, wenn wir mal einen Auftritt gemacht haben oder denen zeigen, wie wir einen Handstand machen oder auch uns auf eine Hand drehen und so.
Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, meine Mama war hardcore. Wenn wir jetzt irgendetwas machen wollten, ne, und wir haben eine Crew, wir wollen jetzt tanzen gehen, dann sagt Mama, nee, wie? Sag deinen Freunden, die sollen vor der Tür warten. Du räumst auf. Du machst deine Hausaufgaben, du machst das, dies, das und dann erst, nicht vorher. Und auch wenn du vorher gehst, komm gar nicht nach Hause. Warum? Weil dein Vater wird vor der Tür stehen, der wird dich kaputt schlagen. Und dann haben wir das natürlich gefeiert. Vor allem meine Freunde haben das gefeiert von meiner Mom. Die hat die ja nie ausgeschlossen. Niemals.
Im Gegenteil.
Ganz genau. Und dann hat die zu denen sogar voll auf gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr drinnen warten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr draußen warten. Aber der muss jetzt erstmal das machen. Und meine Homies, die waren immer so goldig drauf, dass sie gesagt haben, nee, Frau Pritzreni, wir kommen rein, wir helfen. Und dann haben sie geholfen, damit wir schneller an unser Ziel gelangen. Ja. So, ne? Und alleine das schon hat meine Mutter sehr gefeiert, dass wir so diese Verbundenheit hatten. Respekt war ganz, ganz oben. Mhm. Ich habe ja sehr viele Schulen gewechselt. Mhm. Das kommt daher, dass man Roma ist in Deutschland, Duldung, und dann darf man nicht überall wohnen, wo man möchte. Genau. Und dann muss man sich kommunal da irgendwie anstrengen. Wenn du eine Wohnung haben willst, musst du suchen. Die muss aber dann ganz nah sein in Essen und die muss den Anforderungen passen. Auf jeden Fall sehr oft gewechselt die Schule. Das bringt dann natürlich diese Essen. Man nimmt Essen ganz anders wahr. Man lernt es ganz anders kennen. Ich war praktisch in allen Ghettos, die es in Essen gibt, war ich schon. Und heute mittlerweile ist es so, dass wenn wir egal wohin gehen, die Leute haben diesen Vibe noch, so diesen Respekt so von Mama und Papa, und Freunde dürfen sich formen, auch zu Hause. Meine Mom hat darauf geachtet auf jeden Fall, dass alle Freunde cool waren. Aber nichtsdestotrotz hat meine Mutter definitiv das auch gefördert. Also ich weiß, dass meine Mutter immer für uns Instrumente gesorgt hat. Mhm. Mein Vater hat immer ein Keyboard geholt, wo er sein eigenes erstes Keyboard geholt hat. So, die haben gefeiert, bestimmt eine Woche durch oder 10 Tage. Haben wir gar nicht mehr geschlafen. Mein Vater hat gespielt, Nachbarn sind dazugekommen. Als ob wir eine Hochzeit feiern. Ganz genau. Das ging dann 10 Tage durch, tatsächlich. Mit Trinken, mit Feiern, als ob wir Beschneidung, Hochzeit und was weiß ich noch was feiern. Und dann, sobald mein Vater so seine Befriedigung hatte mit dem Keyboard, dann durften wir da dran. Und dann hat er uns auch Sachen beigebracht. Wir mussten, bevor wir unsere Hip-Hop-Bum-Chak-Bum-Chak machen, mussten wir erstmal diese anspielen, dieses Roma-Lied kennen, diese Akkorde kennen. Mit einer Hand, mein Vater fliegt mit einer Hand über den ganzen Keyboard und der spielt so viele Töne an, ja, dass andere Leute das nicht schaffen, mit 2 Fingern zu spielen.
Ja, der spielt nur mit 3 Fingern.
Genau. Dann hat er uns das natürlich mitgeben wollen. So, ne? Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dank meines Vaters sind Hikmet bis Selamet Meister geworden in ihrem Fach. Mhm. So. Ich als Kefalt, als MC, ich brauche mir ganz ehrlich absolut keine Sorgen machen über irgendwelche High-Quality-Beats, die mir aus der Seele sprechen, wo ich nun drüber nachgedacht habe und dann spielen die das an. Das ist wiederum diese schöne Symbiose in der Familie, dass man sehr intuitiv verbunden ist. Mhm. Und genauso ist es auch mit meinem Vater. Wenn mein Vater zum Beispiel ein Beat von Selamet hört, der hört rein tatsächlich. Mhm. So, obwohl der jetzt schwerhörig ist. Man muss schon sehr aufdrehen und so. Aber der hört rein und dann sagt er sogar was dazu. Und die Kritik, die der gibt, die ist sogar angebracht. Die ist nicht unangebracht. Ist
konstruktiv.
Ganz genau, ganz genau. Und sehr oft
also ist der, es auch der Vater hat einen großen Einfluss über die, eure
definitiv.
Musik.
Ja. Definitiv. Ja.
Können wir sagen, das ist ein Roma-Einfluss? Ist das ein musikalischer Einfluss aus dieser...
Ich würde nicht sagen Roma-Einfluss. Ich würde sagen, auf der ganzen Welt gibt es das, wenn du Musikerfamilien hast. Ich habe es überall. Okay. Das hast du auch zum Beispiel im Sport oder das hast du auch in Athletics oder in anderen Sachen hast du das genauso, diese Hingabe, wenn man etwas sieht. Ich selber bin ja Vater. Ich bin froh, dass meine Kinder alle Elemente des Hip-Hops kennen und wissen, was das ist. Und dass meine Tochter zum Beispiel singen kann oder dass meine Kinder jetzt Boogie tanzen können und so. Mein Sohn weniger, meine Tochter mehr.
Das Schöne daran ist, dass man die jetzt nicht da reinleiten mussten, sondern dass sie einfach nur gelebt haben im Hip-Hop und selbst die Schönheit für sich da gefunden haben und ihr eigenes Element, sag ich mal, für sich gefunden haben, worin die sich entfalten. Ja, das ist was Schönes. So. Bei meinem Papa ist es zwar nicht Hip-Hop, aber er achtet sehr auf Harmonien, Symphonien.
Ja.
Was für eine Atmosphäre schafft man, was für eine Taktung hat die Komposition. Genau. Und sowas.
Und wie lange sich ein Takt zieht vor allem. Wie lange, es gibt sehr wenige Musiker, die, wenn die etwas hören, vor allen Dingen neue Generationen, ist alles Loop-Generation. Und bei meinem Vater ist das so, sobald das ein Loop ist, mein Vater sagt, mach's aus, ciao. Nee, ist nicht so. Ne? Und, aber wenn der dann reinhört und wenn Selamet oder Hikmet, wenn die Beats machen, das ist nicht mal so eben ein Loop. So. Sogar deren Loops ziehen sich über 12 Takte, manchmal sogar ein 16er. Mhm. Ne? Und dann hört mein Vater hin und dann eigentlich so erwartet er manchmal sogar, dass der Loop jetzt endet, endet aber nicht und der geht weiter. Und dann sieht man dieses Grinsen und dann, ja, gepunktet wieder, gewonnen. Ich finde, das ist dann diese Symbiose zwischen eigener Kultur und die Kultur, in der man aufgewachsen ist. plus die neue Kultur, mit der man sich verkörpert, Hip-Hop, wenn das eine geile Verschmelzung kriegt. So.
Das wollte ich fragen, woher kommt dieser Hip-Hop? Hip-Hop ist da aus der schwarzen Community, aus den USA. Ihr seid in Essen aufgewachsen. Warum Hip-Hop? Woher kommt das wirklich? Warum sie so eher so identifiziert sich so?
Die ersten Berührungspunkte waren tatsächlich auf jeden Fall schon im Kosovo. Also schon früher, ganz früher. Da Hikmet, wir hatten ja Cousins. Und unsere Cousins zu derer Zeit, so, die haben ja auch Prince gehört. Die haben KRS, Boom Bap gehört. Schon zu der Zeit, dieser Anfang Hip-Hop, okay? Wo das noch conscious war.
Sir Mix-a-Lot,
Rakim, Run DMC und sowas. Mhm. Also unsere Leute sind mit diesen Tracks an uns getreten. Das heißt, die haben das doch selber aufgenommen auf Kassetten. Haben uns das dann, wenn wir zusammen waren, zum Beispiel voll oft mussten meine Eltern mal arbeiten gehen und die Cousins mussten auf uns aufpassen. Dann hat man Competitions aufgebaut, so untereinander, damit die Zeit einfach vergeht. Dann hat man gesagt, guck mal, da, siehst du da, wie der tanzt? Wir machen jetzt diesen Tanz nach und die machen diesen Tanz nach. Und derjenige, der das besser tanzt, der gewinnt. Und dann kam so dazu, um das zu verfeinern, Gesang noch dazu. Komm, sing mal diesen Part mit. Und der Hikmet hat dann ganz schnell angefangen mitzusingen.
Meinerseits kann ich auf jeden Fall erstmal, ich finde, das greift noch ein bisschen weiter raus, ganz außerhalb klar. Unserer Familie, was die Roma-Community anbelangt. Und zwar in den 80er-Zeiten schon. Da gehört auch ein Lord Castro dazu, richtig. Der übrigens ein Roma-Rap-Pionier ist, einer der ersten MCs.
Auf Romane.
Genau. Mhm. Und ich denke, der springende Knackpunkt ist, dass wir uns einfach nur identifizieren können mit dem, was die damals in der Welt reflektiert haben in Form von, was für ein Image, was für ein Mensch ist das, was hat er zu erzählen, aus was für ein Hintergrund kommt er. Und da sind sehr, sehr viele Schnittpunkte, mit dem wir uns identifizieren können. Sprich, das sind die armen Leute, das sind die, die immer weggeschoben werden. Mhm. Das sind die, die unterdrückt werden von
Outcasts. Mhm.
Genau, und da sind diese Berührungspunkte damals gewesen, was die Roma-Community und dem Hip-Hop anbelangt.
Ja, es gibt ja auch Roma, die sagen, Roma are Europe's black people. Ne?
Ist ja auch total. So. Ich habe eine Line, ich habe die vor kurzem aufgenommen. Da sage ich True Blood European. Mhm. So, und diese True Blood European, das ist ein Fakt, okay? Ich will nicht vor Köpfe stößen oder so. Die wertigsten Menschen in Europa, tatsächlich die wertigsten Menschen in Europa sind Roma People. Warum Roma People? Weil wir Roma, sind geschult und meisterhaft mittlerweile da drin, aus dem Nichts etwas zu machen. Was dann einen Wert hat, was Familie füttert, ernährt oder zur Existenz verschafft. Und das mit dieser Refusing-Einstellung von der ganzen Gesellschaft.
Und das wirft mich auf eine Phrase von Nas. Da sagt er, when the media throws mud, we use it to build herds. Mhm. Das ist wieder so ein Ding, da können wir auch mit uns voll identifizieren. So. Das stimmt so.
Sagt mal, sollen wir jetzt hier mal einen ganz kurzen Break machen und nach unserem Gastgeschenk fragen, Bill?
Ja, also dann der Memory Piece. Wir haben ein Ritual in unserem Podcast und wir bitten unsere Gäste, uns ein virtuelles Gastgeschenk mitzubringen. Ein Gegenstand, der Ihnen wichtig ist. Was habt ihr uns mitgebracht und warum?
Ich habe mitgebracht, also das, was ich auf jeden Fall rausgeben kann, ohne dass es mir jetzt wehtut, war definitiv Musik. Ich habe da ein paar Download-Codes. Ich würde euch die geben. In derselben Sache würde ich einfach mal sagen, hört euch das Neuland-Tape an von DJ Crossroad. Da sind eigentlich genau diese Themen tatsächlich vertreten, alle. Von mir, Selamet, ein paar anderen MCs, die um uns herum kreisen. Aber das ganze Projekt ist eigentlich von unserem DJ Crossroad, der jetzt auch seit 3 Jahren schwarz in Deutschland ist. Und der versucht auch irgendwie zu existieren. Und seine Existenz ist dann dieses Mixtape, Neuland. Versteht ihr, was das für ein Bringsel ist? Was
großartig.
Ich habe?
Toll. Okay.
Danke,
ja. Danke.
Ein Ding, was den DJ Crossroad supportet, der Roma ist, den die versuchen seit 3 Jahren verzweifelt abzuschieben. Und dann ist das die Message in dem Neuland-Tape. Und dann, der Titel sagt alles, Neuland, das Tape. Das heißt, wir sind direkte Gestalter von Neuland in einem altbekannten Land, was sehr viel Geschichte hat. versuchen wir das Bewusstsein, ja genau, das Bewusstsein zu schärfen, genau, und vorzubereiten, um endlich auf den nächsten Level zu kommen, gemeinsam als eine Familie, die dann nicht mehr Farben sieht.
Toll.
Oder nicht mehr Kultur sieht, ja, die einfach nur danach wertet, das, was Martin Luther King gesprochen hat und in Existenz sogar gesprochen hat, ist, also das macht man in der Hip-Hop-Kultur so, und ich wünsche mir das, dass es auf der ganzen Welt so passiert, dass Individuen nicht anhand ihres Aussehens bewertet werden, sondern anhand charakterlichen Contents.
Mhm.
Und charakterlicher Content sollte ein Wert darlegen oder eine Wertstellung sein oder eine Bar sein, wo man einen Menschen dran messen sollte.
Das ist ein super Geschenk. Jetzt haben wir schon Fotos, virtuelle Kunstkataloge und jetzt noch Musik bekommen, Bill.
Ja.
Ich liebe also unseren Podcast.
Ich pack drei Codes ein. Ich werde die abfotografieren und euch zuschicken.
Ja, ja.
Okay, Katja.
Großartig.
Bill. Super,
danke.
Cool.
Der Podcast soll ja auch Roma als Role Model präsentieren. Wir stellen die Fragen, wir werden nachher nochmal darüber reden, was die Mehrheitsgesellschaften von Roma lernen können. Da habt ihr jetzt ja schon eine klare Antwort gegeben. Keffer, du hast es, glaube ich, mal gesagt, wir sind gegen Wände gelaufen, die Musik hat uns Kraft gegeben, durch Wände zu laufen. Das funktioniert, ja, ihr seid Artivists, nennt ihr euch auch. Zieht ihr die Kraft daraus, durch die Wände zu laufen, durch eure Musik? Klappt das? Funktioniert das für euch?
Ja, und zwar gibt es eine ganz simple Explanation dafür. Man kennt doch die Jedi-Ritter, ne?
Mhm. Dankeschön, da wollte ich auch hin.
Man kennt ja die Jedi-Ritter. Und Jedi-Ritter sind ja die Leute, die sich nonstop mit dem...
Aus der schwarzen Materie,
weiß ich. Im Dunkeln, mit dem Dunklen befassen, muss das Dunkle bekämpfen müssen und sogar aus der Dunkelheit Kräfte ziehen, um die Dunkelheit zu bekämpfen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und wir Roma, wir sind 1:1 genau das. Also ich habe sehr viele Gemeinsamkeiten gesehen, wo Leute schon den Kopf im Sand stecken, fangen wir Roma gerade an, uns zu entwickeln.
Ich würde das auch nochmal
aufgreifen. Ja.
Wieder, genau, aufgreifen. Da hat der vollkommen recht, mit der Phrase wollte ich euch auch kommen, als wie ein Jedi. Sprich, die Musik in unserem Fall ist ja eigentlich nur ein Instrument, genauso wie wir. Wir haben Kraft aus der Emotion geschaffen, in der wir stecken, die wir gerade erleben, und wollten diese einfach nur festhalten und mit der Welt teilen.
Mhm.
So. Und das ist in erster Linie Sinn der Musik. Es gibt ja viele Musiker und wie sie, woher sie Inspiration holen und wo nicht, das ist immer wieder anders. Ist charakterbedingt, sag ich mal. Viele MCs, unter anderem wir auch, wir ziehen die Kraft aus den
Schwächen.
Also zum größten Teil. Nicht nur. Auch aus dem Positiven natürlich.
Ja, 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 ja.
Aber zum größten Teil aus das Schlechte, was einem im Leben passiert. Und diese ganze Energie, negative Energie, die einen ja auch krank machen kann.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall eine Energie, die dann in einem steckt.
Die macht also. Ja.
Genau. Und diese nutzen wir dann, um auf der Musik zu kanalisieren. Und die Musik ist halt der Instrument quasi, das weiterzugeben,
mhm,
und das anzusprechen.
Wäre es möglich, wenn ihr ein bisschen für uns jetzt diese Energie für uns etwas graben könnten, oder? Habt ihr Lust?
Aus dem Nichts etwas machen?
Ja,
cool.
Das ist das Codewort, aus dem Nichts etwas machen. Ja, kein Problem. It's the K-E-F to the A-E-T. It's gypsies in your phone, it's RGBP. If you check on my shit, you know we family. Cage, that's G and me, he and me. Moving from town to town, ready to hit the crowd. Hypnotize you with that sound, I got no time for the clowns. Cause we give you the blessing from above when we show around. You know, K-Flow, I keep no money down, no hands down. Ich hab kein Geld in der Tasche. Trotzdem laufe ich mit meinen Ziggis rum und trink aus der Flasche. Auch zu Corona-Zeiten komme ich vorbei, um Liebe zu verbreiten. Jeder weiß, K-E-F-A-E-T kommt und der geht nicht so schnell weg wie das A-B-C. Nein. Ich hab viel mehr für eure Köpfe. K-Flow, ich habe lange Haare, morgen trage ich Zöpfe.
Super.
Danke, danke.
Großartig, großartig. Ihr habt auch, das muss jetzt unbedingt erwähnt werden, die Musik gemacht für den Jingle dieses Podcasts, die sehr, sehr, sehr großartig geworden ist. Ein großes Danke nochmal an euch.
Shout out to Frequency.
Sag mal, wir müssen auch reden über Politik, wir müssen reden über Abschiebungen, wir müssen reden über eure Zeit im Kosovo. Ihr habt ja auch nicht zuletzt wegen eurer eigenen Abschiebungen und den Diskriminierungen, die ihr da allein musstet, angefangen, euch politisch als Aktivisten zu engagieren. Ihr wurdet 2010 ohne Ankündigung in Kosovo abgeschoben. Könnt ihr erzählen, was damals genau passierte und wie das ablief?
Ja, das war
der 17.3.
Der 17.3. Und sie zogen mich aus meiner Mitte.
Ja. 5 Cops, 2 Paar Handschellen in kurzen, schnellen Schritten wurden wir beglitten in den Knast, um über unser Leben zu richten.
Also von da an wurden wir nach 48 Stunden nach Pristina geschickt, wo dann aus dem Nichts so ein Kamerateam auf uns zukam und uns fragten, woher kommt ihr, wo wollt ihr hin, was macht ihr jetzt und so, ne? Und wir mit dem Bewusstsein, was wir euch gerade noch erklärt haben, wollten da erstmal Musik machen und unser Ding weiter durchziehen. We got a lot of music, we got a lot of stuff to do, to show, to share. Und diese Energie haben diese Leute aufgegriffen und gesagt, ey, die sind ja ganz anders als, das ist ganz was anderes als alles, was da jetzt gerade rausgekommen ist. Die waren da über ein paar Tage am Airport und haben Roma interviewt.
Leute nur am Weinen, alle genau. Schicksalsschläge am Ausleben. Nein, wir haben unser Leben.
Und wir haben die halt so ein bisschen aus dem Konzept so geworfen mit unserer Art und Weise. Und diese Leute sind tatsächlich damals Sami Mustafa und Charlotte Bohl, welche auch die Regisseurin von Trap by Law sind. Die beiden haben uns dann in Pristina aufgesucht und gefunden und auf ein zweites Interview angesprochen. Mhm. Deren Worte waren damals, die Leute liebten euch, die haben uns gefragt, ob wir euch nochmal treffen können und dass ihr ein bisschen mehr von euch erzählen könnt. Ja, easy. So, wir waren offen, wir waren sowieso perspektivlos und ja, okay, let's go. Mhm. Und nach dem Interview hatten wir ein Key Conversation, wo wir uns tatsächlich ausgelassen haben, so, wo die uns beim Kaffee gefragt haben, wie kommt das, dass ihr hier seid? Das war eine sehr frustrierende Unterhaltung, ja, die dazu geführt hat, zu der Idee, gemeinsam eine Doku zu machen, weil wir den Leuten gesagt haben, dass wir nämlich das Ganze nicht ungesagt lassen und wir sicher waren, dass wir im Recht waren.
Ja.
Unser Ziel war einfach nur, die Musik jetzt zu nutzen, um die Welt an den ganzen teilhaben zu lassen, was gerade mit uns passiert ist und dass es nicht rechtens ist, so, dass es die Würde des Menschen einfach nur verletzt letzten Endes, so. Ja, dann sagte der Sami zu uns, was hält ihr davon, wenn wir das daraus eine Doku macht und ihr macht den Soundtrack dazu und ihr platziert die Lieder dann auch nochmal in der Doku und wir kennen da auch ein paar Künstler, die würden wir euch gerne vorstellen. Und die beiden sind ja auch menschenrechtlich aktiv, ne?
Ja. Mhm.
Damals zu dem Zeitpunkt in Kosovo.
Hat euch das ein bisschen Halt gegeben? Also da zumindest mal so ein Projekt zu haben und Leute, die euch begleiten?
Einfach nur diese Zusage zu bekommen, die Unterstützung, diese Idee umzusetzen, war auf jeden Fall uplifting, speziell in diesem Moment. Weil das war nach der ersten Woche so in Kosovo. Und man hat gerade mal angefangen, Sachen zu realisieren. Ganz am Anfang, eigentlich war das auch unbewusst aktivistisch, aber es ist einfach aus einem Impuls und intuitiv passiert. Und das ist eigentlich auch der Knackpunkt gewesen, wo wir angefangen haben, uns tatsächlich bewusst für die Community einzusetzen. Abgesehen davon, dass ich einfach nur vorhatte, das Bild des Gypsies zu brechen und diese Vorurteile. Deswegen habe ich mich damals schon als B-Boy Gypsy genannt, weil sie alle immer der Ziggy und ich wollte, dass sie den Ziggy bewundern und habe mich bewusst so genannt. Ja, das war auf jeden Fall sehr uplifting. Und so haben wir angefangen dann tatsächlich das Wort nach außen zu tragen und die ganze Problematik anzusprechen.
Ich habe in Vorbereitung auf das Interview heute mir Trap by Law auch nochmal angesehen und kann auch allen Hörerinnen und Hörern diesen Film empfehlen. Der ist wirklich wahnsinnig toll. Der begleitet euch ja über Jahre. Ihr seid 4 Jahre und 9 Monate durch den Balkan, habt ihr euch durch den Balkan geschlagen und seid erst dann wieder zurückgekommen. Wir können jetzt nicht in alle Details gehen, dieser 4 Jahre. Was wollt ihr davon noch erzählen?
Ganz ehrlich, das, was für mich sehr, sehr wichtig war, dass auch beim Angucken ist mir das ein bisschen übel ausgestoßen. Und zwar haben wir eigentlich mit dem Sami ausgemacht, dass da Sachen mit aufgezeigt werden, dass wir diesen Schockfaktor liefern, der eigentlich herrscht. Sprich, wir wollten genau das wiedergeben, wie die Leute systematisch mit uns umgehen, dass man keine Wohnungen nehmen kann, dass man irgendwie bei Instituten irgendwo Municipality rausgeschmissen wird oder so, dass die Polizei einen anhält und sagt, ey, dieses Material musst du löschen, das darfst du nicht aufnehmen und sowas. Mhm. So Sachen, also wirklich Borat-Shit, okay? Borat-Level-Skandal hätte eigentlich im Film dabei sein sollen, aber war nicht. Mhm. So. Das war, hinterher war das so ein bisschen süß.
Das wurde von Zeit zu Zeit auf jeden Fall immer mehr romantisiert. Nichtsdestotrotz, die Doku an sich hat immer noch eine Message zu geben und zu tragen und weiterzugeben. Allerdings verglichen mit dem, was man erlebt hat und wo man auch noch weiß, dass man Dokumente davon noch hat, wurde leider vieles ausgelassen. Das stimmt, da gebe ich dem Kay vollkommen recht.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich war ja da. Ich habe das ja gesehen. Und ich bin Künstler. I project. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich habe das erlebt und ich habe es auch in der Musik verarbeitet und langsam. Es kommt auf jeden Fall.
Also der Film, jetzt, wenn man ihn anschaut, ist krass und eure Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und auch die Auswegslosigkeit kommt total raus. Das ist interessant, dass ihr jetzt sagt, wie viel da weggelassen wurde und wie hart das war. Ihr wart ja auch teilweise, ihr habt teilweise auf der Straße auch leben müssen. Ja, ne?
Teilweise, also 40% der Zeit waren wir obdachlos.
Es verblieb ja auch eigentlich auswegslos. Der einzige Ausweg, der dann wirklich herrschte, war, die illegalen Wege einzuschlagen und einfach nur eine konsequente Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Das hat uns zurück nach Hause geführt. Wir hatten eine Unterhaltung, so eine goldene Unterhaltung, ich mit dem Kefai damals im Balkan. Und da haben wir bemerkt, dass wir können jetzt nicht das für immer machen, irgendwie versuchen, nach Deutschland zu kommen. So, wie lange wollen wir wirklich Energie da rein investieren, um die Wege auszuschöpfen, zurück nach Hause zu kommen quasi? Und wann hören wir auf damit und geben uns damit zufrieden, im Balkan zu leben? Wir haben uns gesagt, 5 Jahre geben wir uns Zeit, das Ganze auf legalem Weg, weil wir einfach darauf, auf unserem Recht beharren wollten, haben wir gesagt, 5 Jahre werden wir das versuchen. Ja, knapp 5 Jahre sind es geworden, nach 4 Jahren 9 Monate. Ja. Haben wir gesagt, ey, Silvester müssen wir bei der Familie feiern. Ja. Lass uns mal den Weg überm Wald machen, Richtung Ungarn.
Hm. Genau. 4 Tage lang haben wir uns verlaufen.
Wir haben Kreise gedreht, bis wir auf die goldene Idee gekommen sind, uns einen Kompass anzuschaffen.
Könnt ihr etwas sagen? Was ist Ihr Aufenthaltsstatus heute?
Mittlerweile haben wir die Aufenthaltserlaubnis.
Alle 3 Brüder?
Hikmet, der lebt in Kosovo. Wurde ja abgeschoben vor 2 Jahren. 2017 war das?
Ich glaube, 2017 kam er doch in Abschiebehaft und da hattet ihr mit der Initiative Alle bleiben, die Soli-Konzerte, da erinnere ich mich noch, hier am SO 36 in Berlin.
Ja, das stimmt. Das war allerdings, zu der Zeit ist er in Haft gekommen. Mhm. Nach SO 36 ist er auch, nach 1-2 Monaten war er draußen auf freiem Fuß, ist auch mit uns aktiv gewesen, deutschlandweit. Wir haben den sogar bis nach Paris auch mitgenommen und haben da auch
Auftritte gehabt
mit ihm. Allerdings tatsächlich abgeschoben wurde der 2018.
Mhm. Also wir haben es ausgereizt mit Hikmet, definitiv ausgereizt, 3 Jahre
genau,
oder so.
Genau, 2017 war ich abgeschoben. 2018, kurz bevor ich zurückgekommen bin, Gott sei Dank, ist der Hikmet da angekommen. Dann hatte ich gerade noch genug Zeit, dem ein bisschen da zu führen, sage ich mal, und zu setteln. Dadurch, dass ich ja Leute kenne und dass er nicht ganz allein ist letzten Endes und da klarkommt, was auch auf jeden Fall ein Riesenunterschied zu unserer ersten Abschiebung, die ich mit Kefheit erlebt habe. Mhm. Also diese Tage hat der Hikmet nie gesehen, worauf ich auch stolz bin. So kann ich auch nicht nur mir zuschreiben, das ist auch ihm zuzuschreiben, aber nichtsdestotrotz ist das ein schöner Fakt.
Wie geht's ihm jetzt im Kosovo? Hikmet?
Sehr gut, auf jeden Fall. Sehr gut.
Abgesehen davon, dass ihm die Familie fehlt und dass er Papa geworden ist.
Richtig. Mhm.
Und er gerne hier arbeiten möchte und leben möchte.
Shoutout nochmal an Leon, unser kleiner Neffe in Berlin. Auf jeden Fall, der ist jetzt 1 Jahr und 3-4 Monate, sowas.
Ja, der Hikmet, der hängt da noch hinter auf jeden Fall, ja, mit der Familienzusammenführung und sowas. Aber nichtsdestotrotz, wo der in Kosovo ist, er ist nicht obdachlos, er ist beschäftigt. Wir haben sogar geschafft, ihn sein Studio nach Kosovo zu bringen. Und das sogar noch ein viel stärkeres Studio, als er es richtig, damals hatte.
Richtig.
Shoutout to Sebo.
Shoutout to Sebo Lightfoot, my man.
Ja, das macht auf jeden Fall viel aus.
Mhm. Ja, also der ist definitiv, was der hier 30 Jahre durchmachen musste, hat der auf jeden Fall da, jetzt braucht er den Scheiß nicht mehr zu fressen. Also der ganze Druck, bürokratische Druck von einem Staat,
genau,
der einem so richtig das Leben mies macht, und nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, uns schon irgendwie durchzukämpfen und herausragend zu sein. Okay. Unabhängig davon hat er jetzt auf jeden Fall Flügel bekommen.
Er liebt den Fakt, sich nicht drum Gedanken machen zu müssen, jetzt wann die nächste Verlängerung ist, irgendeine Erlaubnis zu bekommen, ob der arbeiten darf oder irgendwelche Positivlisten und sowas. Das fällt alles weg und das ist für ihn vor allem eine Befreiung, vor allen Dingen, weil er ja auch fast 2 Jahre sich schwarz aufgehalten hat in Deutschland. Big up, kein Mensch ist illegal an dem Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall für ihn so eine Art Befreiung, sag ich mal, Entlastung eigentlich eher gesagt. Weil Befreiung wäre es nicht wirklich gewesen. Ja. Befreiung ist für ihn wirklich, wenn er sein kann, wo er will und wo er sich zu Hause fühlt.
Genau, frei sein kann.
Genau.
Aber das zeigt ja wahnsinnig anschaulich nochmal, was für ein unglaublicher Druck da herrscht, ne, auf Menschen, die in dieser Kettenduldungsschleife sind.
Das sind ja Mühlen, gegen die man ankämpft irgendwie. Und ich habe ein paar coole Leute kennengelernt, Deutsche, die haben so irgendwie so Geräte, Installationen aufgebaut, wo die Leute das durchgehen können. Diese Duldungskampf so. Und dann ist das aber so richtig realistisch mit Ämterngängen und so. So wie Mensch, ärger dich nicht, nur ein bisschen größer. Aber das ist das Original Mensch, ärger dich nicht. Die Roma-Version 4.0. Und da müssen die Leute dann so das Leben eines Roma durchgehen. Und dann kriegen die am Ende, kriegen die dann raus, egal was du machst, du kommst nie auf den Nenner. Du kommst nie genau dahin, wo du hin willst oder wo die dir sagen, wo du hin sollst.
Ich finde es wichtig, jetzt in diesem Podcast unseren Hörern auch noch mal ein paar Informationen zu geben zur Abschiebepraxis von Deutschland. Denn eure Geschichte ist ja kein Einzelfall. Also selbst zu Zeiten der Pandemie gab es Abschiebungen aus Deutschland auf den Balkan. Zwischen 2015 und 2019 über 16.000 Menschen, die in den Kosovo abgeschoben wurden. Sicherlich sehr viele davon Roma. Ich habe auf der Website der Göttinger Initiative Alle Bleiben einen Text gefunden, den ich kurz mal vorlesen möchte, weil der diesen Teufelskreis so gut beschreibt. Eine realistische Chance auf Bleiberecht ist von großer Bedeutung für Familien, deren Mitglieder zum Teil seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit ihrer Geburt, in Kettenduldungen festhängen. Es kann nicht sein, unbeirrt Integrationsleistungen von Menschen zu fordern, die zum Teil seit 20 Jahren in Deutschland leben. Die Entscheidung nach Aktenlage ohne Ermessensspielraum für die Betroffenen mag für die Verwaltungsangestellten der einfachste Weg sein, aber er ist auch ein bürokratisches Monstrum der Unmenschlichkeit. Der befristete Charakter einer Duldung schreckt viele Arbeitgebende ab. Angst vor Abschiebungen führt zu andauernder psychischer Belastung. Misserfolge in der Schule sind die Folge. Dadurch können Integrationsvereinbarungen nicht eingehalten werden. Dieser Teufelskreis muss endlich durchbrochen werden. Ihr seid ja auch politisch und aktivistisch tätig. Was macht ihr genau?
Also mittlerweile sind wir von einfach nur diese Bewusstsein aufbauen. Das war ja ganz am Anfang. Erstmal Sensibilität, Bewusstsein aufbauen, Leuten überhaupt die Brücke geben, um das Thema zu erkennen, um auch darüber zu reden. Mittlerweile sind wir anders.
Das kann man so sagen. Also seit unserer Rückkehr 2015, da haben wir ja auch angefangen, Roma Art Action als Initiative ins Leben zu rufen. Seit dann bis 2017 sind wir sehr aktiv auf Demos gewesen und haben sehr viel Zeit damit verbracht, den Leuten überhaupt unsere Gesellschaftssäulen auch zu vermitteln, wie die funktionieren und was das ist. Also unabhängig davon, ob das Kinder gewesen sind oder ältere Menschen, die sich damit einfach noch nicht so richtig befasst haben, haben wir halt, wie gesagt, auch Workshops tatsächlich gemacht, wo wir mit den Leuten über die Gesellschaft aus der Perspektive eines Romas erzählt haben und überhaupt in was für ein Design von System wir leben quasi und wo da unser Platz ist und ja, diese Art von Arbeit jetzt, ob das jetzt Podiumsgespräche sind oder Workshops, das haben wir tatsächlich bis 2017 gemacht.
Boah, ich sogar noch weiter. Ich bin gegangen, da war ja Stella mit abgeschoben, da war ja Hikmet auf einmal abgeschoben.
Es wurde allerdings mehr in die kulturelle Schiene
gezogen. Richtig. Ja, ich habe mich auch ehrlich gesagt zurückgezogen davon, also ich als Gefeit, habe mich daher zurückgezogen, weil ich habe einfach nicht mehr einsehen wollen, dass ich immer dieselben Gespräche führen muss mit Leuten und bin dann rübergesprungen auf Empowerment und Solution Running. Mhm.
Wir sind ja nicht nur rein politisch, sondern auch kulturell aktiv gewesen, kulturbildend, wo auch eigentlich die Berührungspunkte mit der Politik immer wieder dabei gewesen sind. Sind wir mehr in Produktion gegangen, in Kulturförderprojekte. Wir haben ja so ein eigenes initiatives Projekt, was komplett Non-Profit und rein Eigeninitiativ passiert. Mhm. Das ist unser Künstlerförderprogramm.
Mhm. Cage Artistic Development Program, ja.
Genau, und das ist dafür da, um halt Leute aus der Community, aus der Hip-Hop-Community, egal welche Minderheiten das sind oder ob das keine Minderheiten sind, sobald sie einfach nur systemkritisch sind und Themen behandeln, die relevant sind, die zu fördern und zu bestärken, ob das jetzt in Form von Produktion sind, ob das in Form von Netzwerkarbeit oder
irgendwelche Auftritte, Bühnen besorgen, genau. Shows besorgen, Fanbase besorgen. Also ich bin sehr in diese Sache tätig, sehr im Hintergrund.
Das wollte ich halt betonen. Und ja, das machen wir jetzt schon eine ganze Zeit lang. Seitdem ich wieder zurück bin in Deutschland, kann ich auch hier vor Ort den Künstlern wieder meine Dienste zur Verfügung stellen, sag ich mal, und Hilfe auch zur Verfügung stellen. Und ja, dabei sind ein paar schöne Sachen rausgekommen. Es sind währenddessen jetzt noch 5 andere Projekte, die noch umgesetzt werden, die quasi in Produktion sind, abgesehen von Lloyd Castellos Can't Stop Won't Stop, was letztes Jahr rausgekommen ist. Can't Stop Won't Stop, da haben wir den Castro geholfen, einfach mal grenzenübergreifend mit Künstlern zu arbeiten und haben denen unsere kompletten Netzwerke zur Verfügung gestellt. Und was auch übrigens eine sehr schöne Platte ist, könnt ihr euch bei Bandcamp mal anhören, unabhängig von den ganzen anderen Plattformen, bei denen das auch zu finden ist. Der Robot Mammut, was auch so eine interkulturelle Sache ist, die sehr schön auch unsere Stadt reflektiert, unabhängig davon, dass wir auch Kulturhauptstadt Europas gewesen sind. Ja, das sind halt diese Projekte, wo wir uns stark machen, dass wir mehr Unity immer mehr bekommen, was auch durch diese Pandemie auch ein bisschen schwer gemacht worden ist mit dem Social Distancing. Mhm. Nichtsdestotrotz bleiben wir die ganze Zeit produktiv. Es entstehen schöne Stücke, schöne Texte, super Künstler kommen immer wieder rum. Und ja, das beschäftigt uns in letzter Zeit.
Wir haben 2020 geschafft, dass ein Castro sein Deal unterschreibt.
Ja, sein erstes
Deal im Leben. Zum Beispiel, der ist jetzt ein Signed Artist, okay? Ja,
bleib da, okay. Ich wollte nur kurz dazu sagen, weil das passt so super zum Podcast, Romatopia. Für Castro, da hatten wir ein langes Gespräch drüber, das war eine Utopie für ihn, richtig, überhaupt mal einen Vertrag zu unterschreiben.
Oder was zu vertreiben, so über Label und so.
In dem Sinne, once more, congratulations.
Ja. Shout out to my man Castro, Roma Pioneer in Roma Rap.
Eine Frage von Bill am Ende unseres Podcasts ist immer, habt ihr eine Roma-Topia für eure Roma-Community? Also eine habt ihr jetzt schon genannt, ein sehr, sehr guter Roma-Musiker als Signed Artist.
Richtig. Ja, das war seine Utopie. Aber wir haben den damals schon gesagt, das war keine Utopie.
Richtig. Bruder. Also das war dem Castro seine Utopie und ich habe das nur so gesehen. Wie? Willst du mich verarschen, Alter?
Wir sind mehr.
Ich laufe durch Wände, Bruder. Ganz genau. Ich laufe durch Wände, Bruder. Was willst du mir sagen, Alter? Ich reiße ganze Gebäude runter und dann werden die mich angucken. Und das ist auch so passiert. Ja. Hikmet genauso, ist auch ein Signed Artist mittlerweile.
Ja, super.
Der hat auch seine erste Single gepusht. Push das, Massenmörder Minimal ist draußen über Spotify überall zu bekommen.
Was aber wäre deine Roma-Utopie tatsächlich? Das interessiert mich.
Meine Roma-Utopie, für mich sind das immer nur Kampfansagen. Also ich sehe nichts, was wir nicht erreichen können. Und vor allem durch Jahrtausende hindurch haben wir immer wieder, nicht nur uns selber, sondern der ganzen Welt bewiesen, dass wir das Unmögliche möglich machen. um euch jetzt auch nicht hängen zu lassen, natürlich habe ich was vorbereitet, eine Utopie. Okay, kann ich euch auch geben. Und zwar wäre das gewesen, die Entnazifizierung, Anerkennung der Teilhabe beziehungsweise der Pioniere in Kultur und Geschichte, sowie auch Anerkennung der Roma auf Major Level, zum Vergleich, sowie die afroamerikanische Agenda, afroamerikanische Leitkultur in der Unterhaltungsbranche und weltweit generell und ein hassfreies Europa. Utopie!
Ja, super. Okay. Sehr gut.
Aber nichtsdestotrotz ist das nicht zu erreichen. Also es ist erreichbar in meinen Augen, definitiv.
Mhm. Ja. Lasst uns doch mal weitermachen gleich mit dem nächsten Spiel. Und zwar werden wir euch Begriffe vorlesen und ihr müsst spontan, ohne zu überlegen, antworten. Am besten im Wechsel, mal der eine, mal der andere. Mit einfach nur assoziativ einem Wort. Okay, ich fange an. Community.
Power.
Sprache.
Rap.
Musik.
Excellence.
Familie.
Love.
Gestern.
Heute.
Morgen.
Gestern.
Natur.
Verbundenheit.
Klamotten.
Materie.
Zuhause.
Identität.
Freunde.
Identität.
Politik.
Dividing, also
Separation.
Separation, genau.
Okay. Und Europa?
Union.
Dillino.
Rad.
Aha, hab ich auch gesagt.
Bachtalo.
Rom.
Gaggio.
Raul.
Antiziganismus.
Schule.
Hey, wow, okay.
Cool.
Dillno ist das anglo-romanes Wort für verrückt, dumm oder Trottel, Narr. Dillno ist die mitteleuropäische Version des gleichen Wortes. Es ist die Verkleinerung von Dilo. Es ist ursprünglich ein Adjektiv, kann aber als Substantiv verwendet werden. Sogar Personen, die Romanes nicht sehr gut sprechen, kennen dieses Wort. Bock ist das anglo-romanes Wort für Glück. Die mitteleuropäische Version Bacht bedeutet Glück oder Freude. Bachtalo ist das Adjektiv glücklich. Es wird als typischer Gruß verwendet, Teoves Bachtalo, mögest du glücklich sein. Gaggio ist das mitteleuropäische Romanes Wort für eine Nicht-Roma-Person. Im Anglo-Romanes heißt es Gorgio. Im ursprünglichen Sinn ist es nicht abwertend, je nach Kontext und Tonfall kann es jedoch abwertend sein. Und Personen, die mit Romanes nicht gut vertraut sind, vermuten oft die negative Bedeutung.
Sag mal, wir haben schon ein bisschen über Utopien gesprochen. Was kann die Mehrheitsgesellschaft von Roma lernen? Roma als Role Model. Daniel Baker ist auch Gast in unserem Podcast und auch Ethel Brooks haben beide gesagt, Solidarität und Familie sind zentral für alle Roma. Könnt ihr mit den Antworten was anfangen? Würdet ihr das unterschreiben?
Ja, es ist sehr, sehr zentrales Element.
Sehr allgemein, ja.
Auf jeden Fall. Also um auf deine Frage zurückzukommen, was die Mehrheitsgesellschaft vom Roma mitnehmen kann, wäre, denke ich, diese Offenheit, Zugänglichkeit und positive Einstellung,
genau,
Lebenseinstellung. Unabhängig davon, in was für Kondition man gerade ist, dass man positiv dem Menschen gegenüber ist.
Dass egal was passiert, dass man immer das Licht sieht in den dunkelsten Momenten. Genau. Das ist Roma-Skill, also
auch das
hat nur Roma drauf.
Auch genau. Das Licht sieht in den dunkelsten Seelen.
Richtig.
Mhm. Schon, ja.
Ja, ist schön gesagt. Sag mal, glaubt ihr, so in Krisen können ja auch immer Chancen stecken für Veränderungen, für Neustart? Habt ihr das Gefühl, dass in den derzeitigen Krisen, davon gibt es ja viele, die Corona-Pandemie, die Klimakrise, Populismus, dass darin eine Chance stecken könnte für einen Aufbruch?
Was ich darin sehe, also was ich gerade sehr stark miterlebe, ist, dass es ein internationaler Diskurs gerade ist. Die Leute sprechen an, was sie stört. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil der Lösung. So, ich glaube schon, dass wir gerade in einer Entwicklungsphase stecken, bis wir tatsächlich auf einen Nenner kommen. Es ist eine unangenehme Zeit für uns alle. Aber genau das bringt uns, denke ich, ein Stück näher aneinander. Und ja, also diesbezüglich sehe ich das schon als ein Teil der Entwicklung. Wir haben uns noch nicht weiterentwickelt. Wir sind aber gerade dabei, uns zu reflektieren und das zu behandeln gemeinsam. Mhm.
Darf ich auch was dazu sagen?
Mhm. Ja, bitte.
Ich habe erkannt, dass viele Leute, vor allem Locals, so, ne, dass man gezwungen ist, sich zueinander zu wenden. So, und sich miteinander zu befassen. Deutschland sowie westliche Hemisphäre hat es geschafft, die Leute komplett zu trennen. So, Nachbarn im eigenen Haus, 6 Wohneinheiten kennen sich gar nicht, wenn sie auch 20 Jahre nebeneinander wohnen. So. Und jetzt Corona bringt diese Menschen in dem Sinne zusammen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ihr habt ältere Mitbewohner, ältere Nachbarn, die können jetzt nicht raus, weil das sind eine Risikogesellschaft.
Geht mal einkaufen.
Geht mal einkaufen oder so geht was. Mal Gassi mit dem Hund für die. Und dann wird man so zusammengeführt und dann nimmt man da diese Berührungspunkte, hat man dann. Also ich denke mal, viele Leute werden natürlich dem Übel ausstoßen, so wenn man den jetzt Hausarrest gibt, aber ganz ehrlich, es gibt nichts Besseres als Hausarrest, weil du wirst ganz am Ende mit dir selber konfrontiert. Und viele Menschen leiden unter Identitätsstörungen, die wissen gar nicht, wo ihre Ziele sind, wo sie sich selber sehen. Und genau jetzt, finde ich, ist die Zeit, dass die Leute sich genau damit befassen sollen. Und zwar werden die zurückgestuft. Mit Corona wird die ganze Welt zurückgestuft auf das Niveau eines Roma.
Okay, und ich möchte fragen, ist zum Beispiel, ist das Black Lives Matter Movement in den USA in euren Augen eine Bewegung von der auch Roma, die auch jetzt
ganz ehrlich, können? Ja. So wie Black Lives Matter Movement aufgekommen ist und wie viele Leute öffentlich gestorben sind, ganz ehrlich, warum sind wir nicht auf etwas gekommen, was Roma Lives Matter auch ist? Weißt du, was ich meine? Also die hätten neben Black Lives Matter auch Roma Lives Matters tun können, weil das, was die mit der afroamerikanischen Gesellschaft in den Staaten machen, das passiert hier in Europa durchgehend. Wir haben das alle gesehen. Es werden irgendwelche Mahalas platt gemacht in Serbien, in Bulgarien werden die von den Wäldern vertrieben. Okay, also wenn man sich schon einen Kompromiss geschlossen hat, dass wir Roma, okay, wir wollen nicht eure Mehrheitsgesellschaft stören, wir verziehen uns schon in die Bäume und dann werden die sogar von den Wäldern vertrieben. Also ganz ehrlich, Roma Life Matter schon lange fällig,
also überfällig. Ich sehe uns da auf derselben Seite, auf jeden Fall.
Eine Stufe.
Was ja. Ich mir allerdings mehr wünsche, ist, dass wir gemeinsame Verknüpfungspunkte finden, auch mit dem Movement, genau. Als Roma, mit den Afroamerikanern und gemeinsam an einen Strang ziehen, weil wir letzten Endes kämpfen wir um die Rechte des Menschen.
Richtig.
Und wo ich den Verknüpfungspunkt sehe, ist einfach nur, dass wir gemeinsam dieselben Sachen erleben. Ob es in der Geschichte ist oder in der Gegenwart, es sind immer wieder dieselben Minderheiten, die leiden.
Seht ihr denn diese transnationale Solidarität unter Roma? Spürt ihr die?
Ja doch, auf jeden Fall ist die mehr gewachsen. Alleine schon, dass ein Castro aus Nisch ein Album machen kann mit irgendwie 13, 14 Sprachen drauf, ist schon eine transnationale Move und das auch noch so sichtbar wie nur möglich. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall mehr Brücken geschlossen haben, auch jetzt in der Zeit, wo die Leute sagen, ja, nee, ist nicht machbar jetzt, dass du irgendwie mit irgendwelchen Leuten nochmal in Verbindung kommst.
Ja und nein. Also ich wünsche mir schon, dass das organisierter ist.
Richtig.
Dass es strukturierter
gezielter,
ist.
Gezielter, ganz
weil
genau.
Ich habe das Gefühl, wir sind noch in dem Sinne, wie du es ansprichst, finde ich, sind wir noch in alle Winde verstreut. Also wenn du sagst transnational, dann denke ich nicht nur europaweit, sondern weltweit.
Ja. Mhm.
Und ich wünsche mir, dass das noch stärker wird, auf jeden Fall. Es ist da, man kann es nicht wegreden, will man auch nicht. Es ist da, aber ich wünsche mir mehr davon, viel mehr. Ja.
Also du meinst, im Herzen ist es da, aber es braucht noch mehr Struktur, damit es seine Power entfalten kann, meinst du das?
Ja, damit man wirklich zusammenkämpft gegen ein Ding. Weil letzten Endes, wir haben so viele Kampagnen verschiedene von so vielen Dachverbänden und sowas. Ich wünsche mir einfach nur, dass es wirklich weltweit zu einer Union kommt, die dann dementsprechend stärker und schneller an ihren Ziel gelangt. So. Mhm. Ich wünsche mir auch auf jeden Fall, dass diese Leute, wie soll ich sagen, eine gemeinsame Agenda haben.
Es gibt ja jetzt auch eben Institutionen wie das European Roma Institute for Arts and Culture. Keffert, du bist auch Associated Member, ne? Ja. Das ERIAC.
Shoutout nochmal an ERIAC, die haben mich auch supported. Ich habe 8 Monate kein Jobcenter-Geld gesehen, kein gar nichts. Die konnten mich nicht verlängern. Ich bin also so gesehen, bürokratisch gesehen, bin ich jetzt schwarz, aber trotzdem verlängert mit Aufenthaltserlaubnis. Mhm. So, aber ich habe den nicht. Das heißt, ich bin schwarz und doch verlängert. Aber
ja, dein Ausweis ist jetzt ein DIN A4-Platz.
Ja, ganz genau. Also ich renne wieder mit so einem weißen Bescheid rum, weiße Bescheid. Mhm. So. Mhm. Einmal das, nochmal weiße Bescheid. Das hat doppelten Kontext. Einmal du weißt Bescheid und einmal der weiße Bescheid.
Utopien haben ja immer auch mit Träumen zu tun. Und du hast im Film Trap by Law, hast du mal gesagt, das fand ich so schön, you can open up this palace in your head where you can be king. Also das ist ja quasi eine Aufforderung zum Träumen. Ist das Träumen von einer besseren Welt, ist das eine Überlebensstrategie für dich oder für euch?
Also ganz ehrlich, das, was ich gelernt habe durch die Zeit, egal was man in die Welt getragen hat, war es immer erst ein Gedanke oder eine Vision, die man hatte oder ein Traum, den man hatte, den man dann irgendwie versucht hat, in die Realität zu manifestieren. Also wir sind unsere eigenen Könige. Wir wissen, was wir machen, in welchem Umfang wir das machen und für wen überhaupt. Wenn ich sage Könige, dann meine ich damit eigentlich den aufopfernden Leader, der sich vor seiner Meute stellt und sagt, wir gehen jetzt hier lang, warte mal, da ist eine Gefahr, ihr geht mal jetzt da und ich gehe jetzt als Speer funktionieren. Genau das habe ich da im Trap angesprochen, wo ich gesagt habe, wir können diese Orte in unserem Kopf antappen und öffnen, wo wir Könige sind. Und wenn wir diese Könige dann sind und wenn wir das dann auf Blatt und Papier bringen und dann es noch so weit bringen, dass Leute darüber reden, dann sind wir schon der Realität ein sehr, sehr, sehr weites Stück näher gekommen.
Fact follows fiction.
Richtig, richtig, richtig. Also apropos Fiction, Fiktionsbescheinigung. Viele Leute, viele Roma sind ja fiktiv in Deutschland. Also wenn man das jetzt nochmal runterbricht auf die Bedeutung, bin ich dann ein Traum in Deutschland? Bin ich Martin Luther's dream, but Germany's nightmare? Was bin ich?
Ja. Das ist fast schon ein toller Schlusssatz für den Podcast, aber wir lassen euch noch nicht gehen. Wir haben noch eine allerletzte Challenge, ein letztes Spiel, nämlich, wenn ihr einen Tag lang eine einzige Frage auf allen Radiostationen, allen Plakatwänden, TV-Sendern, Zeitungen und so weiter veröffentlichen könntet, eine Frage, welche Frage wäre das?
Wow. Sehr gut, nice. Sehr, sehr nice. Starke Frage. Ich denke noch nach, wenn du schon hast, schieß.
Bist du bereit, dich kennenzulernen? Ich meine jetzt mit Yin und Yang. Bist du bereit, dich kennenzulernen? Mit deinen Dämonen und deinen Engeln?
Ich glaube, meine Frage wäre, können wir der Community mehr Bühne geben?
Sehr schön, ja. Hey, Bill, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Wir könnten natürlich noch stundenlang weiter plaudern.
Wir können noch stundenlang plaudern, das ist wirklich wahr. Und diese, ich mag sehr viel diese Frage. Sonst sind wir, ein bisschen schwierig für mich zu wiederholen. Ich habe alles verstanden. Aber jetzt, was war das? Diese Bescheinigung. Sind wir fiktive Roma in Deutschland oder in Europa? Was war?
Fiktionsbescheinigung, ganz genau.
Ja, Fiktionsbescheinigung. Mhm. Das ist eine sehr gute, der Begriff ist sehr gut. Ich bedanke mich. Das war sehr schön. Ja.
Super, dass ihr Zeit hattet für uns, für dieses ganz nicht fiktionale Gespräch mit euch.
Ja, genau.
Ihr Lieben, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Uns auch, auf jeden Fall. War schön, sehr erfrischend.
Ja.
Macht's gut und bleibt gesund.
Ja, ihr auch. Bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Bye-bye.
Romatopia wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und vom Europarat Roma and Travelers Team. Idee und Konzept Isabel Rabe. Romatopia wird moderiert und redaktionell betreut von Isabel Rabe und William Bieler. Regie führt Katja Lehmann. Sounddesign von Selamet und Kefahet Prizreni. Covermotiv von Daniel Baker. Produktion Media Bricks Berlin 2020.